als ich ohne Haare und ohne Brüste im Bad stand und dann, und da ist plötzlich so auch alles runtergefallen, weil, wie gesagt, bis dahin war ich in einem echten Schockzustand. Mhm. Bei der Beerdigung meiner Mutter, das habe ich jetzt erst wieder festgestellt, dass ich in der gleichen Kirche wieder saß, dass ich überhaupt nichts davon weiß mehr. Also ich stand da wirklich so komplett nackt und so, oh fuck, du bist krank.
Ja, klar.
Und das finde ich auch so wichtig für jede Krebspatientin oder jeden Patienten, der irgendwas hat, irgendwann mal festzustellen und zu akzeptieren, dass man krank ist. Mhm. Denn nur so kannst du dich auch wieder umdrehen und sagen so, guck, also du hast jetzt echt viel Schwächen gewonnen. Mhm. Jetzt musst du mal gucken, wo du neue Stärken gewinnst und du den neuen Horizont finden.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse,
Paul
und Hajo Schumacher.
Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los.
Ja, und heute geht's los mit einer wirklich wahren Mutmacherin. Liebe Uta, ich muss mal kurz unsere Kennenlerngeschichte erzählen. Wir waren gemeinsam auf einer Busreise. Also jetzt nur so einen halben Tag in Berlin. Wir sind zu verschiedenen Krankenhäusern gefahren, Charité und so weiter, um zu gucken, was machen die da in Sachen Krebs. Und wir standen dann da so am Bus und haben uns fast als erstes über Brüste unterhalten, was hier durchaus, ich würde mal sagen, zu meinen Kernkompetenzen gehört. Allerdings in diesem Fall, ja, ihr beide lacht, das freut mich. Ich dachte, boah, wie komme ich in die Nummer rein, ohne Altweißmann cheesy zu sein? Na, war nicht so schlecht. Hallo Uta Melle, schön, dass du da bist.
Ja, danke.
Hallo.
Vielen Dank.
Du bist eine Amazone.
Ja, das bin ich. Mhm.
Für alle die, die im Geschichtsunterricht nicht ganz aufgepasst haben, was man von Amazonen weiß, ist, dass sie sich freiwillig eine Brust abgenommen oder haben.
Das ist, glaube ich, eine Legende.
Egal, aber Legenden haben irgendwann ja, ich glaube auch in diesem Fall, was Tröstliches. Warum haben sie das getan? Damit sie besser Bogenschießen konnten, weil die waren irgendwie im Weg, die Dinger.
Ja.
Warum bist du eine Amazone oder was kickt dich an diesem Vorbild?
Also erstmal ist es ein Bild von meinem Mann, muss ich sagen. Ich habe meine Brustkrebs-Diagnose kam sehr überraschend und schnell und ich habe gleich erstmal gesagt, beide ab, aus meinem Hintergrund, weil ich von der Geschichte meiner Mutter wusste, die gleiche Diagnose im gleichen Alter wie ich hatte. Und parallel auch starb. Natürlich habe ich gleich gesagt, so, weg. Ne? Und danach hat der Arzt dann gesagt, naja, wir lassen noch ein bisschen was stehen, damit du noch aufbauen kannst und so weiter. Und ich so, ja, mach ruhig.
Ganz, ganz kurz technische Frage. Ja. Wir lassen noch ein bisschen was stehen. Das klingt so, als ob man
da also, hast du recht,
hat
hast
man
du
da recht. Spielraum?
Das ist auch ein wichtiges Thema eigentlich, denn ein Brustaufbau, also das wäre dann, wenn die oben an der Brust noch ein bisschen was lassen. Eine Mastektomie, also die Abnahme der Brust, ist komplett, also auch mit den Nippeln. Also alles geht weg. Und wenn man die wieder aufbauen will, dann muss man natürlich erstmal wieder die Haut dehnen. Das heißt, du kriegst einen Expander rein. Oh. Und wenn dann schon mal ein bisschen was steht, ist es natürlich auch ganz gut.
Dann kann man das da so anschrauben.
Erstmal kriegst du den Expander rein. Das ist ein Jahr lang. Unter die Haut musst du den Druck ertragen. Und das ist so ungefähr wie, wenn man stillt. Und diesen Druck, und es kommt keine Erlösung, so ungefähr. Das ist schon mal ein Jahr lang. Und dann nimmt man entweder Material aus dem Bauch, wenn man das hat, oder wo auch immer, oder Silikon, oder man nimmt den Muskel von hier hinten nach vorne, und dann wird das alles eingebaut. Und das sind so 2-3 schwere Operationen auf dem Körper, der eigentlich nicht so wirklich der gesündeste ist, muss ich ehrlich sagen. Gut, aber das ist für den Hintergrund, finde ich, total wichtig, weil viele Menschen denken eigentlich nur, das ist so wie eine Brustkorrektur.
Genau.
So eine einfache OP. Ist es nicht.
Oder so ein bisschen aufpolstern und das geht ganz fix und dann siehst du wieder aus wie immer.
Auch 30% aller Frauen haben in den 5 Jahren danach ganz große Probleme, also mit, das entzündet sich alles, es gibt Verkapselungen und dann ist man ja auch nicht glücklich, wenn man permanent Schmerzen hat.
Hast du dich über deine Brüste definiert? Also gehörte das so ganz wichtig zu deinem Frausein dazu?
Nee, da hat es nie. Mein Mann und ich, wir haben die geliebt. Also die waren klein und die wären nie gefallen und die war so wie so ein kleingeschriebenes S, was man auf die Seite dreht. Ne?
Ja.
Also zauberhaft. Aber das war mir alles viel zu wichtig. Also die mussten weg. So. Mhm. Und jetzt nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, ich war nochmal mit dieser Frage überfordert, muss ich jetzt aufbauen oder nicht? Ich habe das mit Hendrik auch erörtert und dann haben wir gesagt, okay, da ich nämlich meinem 40. Geburtstag, was direkt nach meiner Diagnose war, ein Shooting von einer Freundin geschenkt gekriegt habe, noch mit Brüsten, da habe ich dann gesagt, wir machen das Shooting nochmal, wenn die Brüste weg sind, damit ich gucken kann, wie ich aussehe.
Ja.
Ich kann in den Spiegel gucken, so oft ich will, das siehst du nicht.
Ja.
Du siehst nicht, wie du neu bist, also wo dein neuer Horizont ist oder ja. Und das haben wir dann gemacht.
Und dieser Moment, wo du dich dann ohne Brüste gesehen hast?
Naja, das war schon, also ohne Brüste, das war nicht das Problem. Ich glaube, und ich war halt noch im Schockzustand. Und das ist genau das, was ich jetzt auch noch bei der Beerdigung meiner Mutter, wo ich ja allen vorher noch gesagt habe, ihr dürft das Mami nicht sagen, dass ich erkrankt bin. Sonst wird sie ganz schlecht sterben, sonst wird sie eben nicht
ganz kurz,
können.
Du hast die Diagnose 3 Tage vor dem Tod deiner Mutter bekommen.
Die genau das, die gleiche Krankheit vor 2, also bei ihr fängt das auch an.
Und du hast es ihr nicht gesagt?
Nein, auf keinen Fall.
Weil
meine Mutter mich liebt.
Ja, nutzlose Information. Ja,
total.
Dann kriegst du auf dem Totenbett noch so dieses Gefühl, ich habe dem Kind irgendwas mitgegeben.
Ja, dann hätte sie sich noch irgendwie wochenlang gequält vielleicht oder so. Also so stark wie meine Mutter ist oder gewesen ist, hätte ich da, also nee, die hätte keinen schönen Abschied. Und ich finde, der Abschied ist auch so wichtig im Leben, also dass man gut stirbt.
Ja.
Ne?
Und aber deine Mutter ist nicht an Brustkrebs gestorben.
Doch, natürlich. Also das war die erste Diagnose, also genauso wie ich, gleiche Diagnose wie ich, im gleichen Alter. Und ein paar Jahre später war die andere Brust dran.
Mhm.
Weil die da nicht alles weggekriegt haben und wie das dann so ist. Dann, und dann war es eigentlich schon so, dass der gestreut hatte, dann kam Lunge, Leber, dann kam Darm, dann kam nochmal Lunge, Leber und dann streute es ins Hirn und das war das dann.
Ja, das
also in
dann.
20 Jahren 5 Krebse, aber Ausgangspunkt war halt der Brustkrebs und das BRCA, also dieses, ich habe das Brustkrebsgen von ihr auch,
Angelina Jolie fällt mir dazu ein.
Bitte?
Ist das
Angelina Jolie?
Ja, das heißt das.
Weil Angelina Jolie und wo manche Frauen dann quasi schon im Vorhinein.
Clever. Absolut.
Findest du?
Ja, okay. Absolut. So und vor allem, also die Angelina Jolie hat ja nun einen Job, wo sie Brüste haben muss.
Mhm.
Und das verstehe ich absolut, dass sie das vorher gemacht. Also so, sie hat ihre Mutter sterben sehen, sie hat ihre Tante sterben sehen und dass man das dann also nicht machen will, ist klar.
Absolut, absolut.
Ja.
Aber kommen wir nochmal zurück zu dem Moment, woran hast du gemerkt, dass da irgendwas, also hast du deine Brust untersucht oder wo war der Punkt da?
Also ich war ja schon immer in einer feinmaschigen Kontrolle, weil mein Arzt wusste das, also mein Gynäkologe und der war auch sehr gut mit dem Sonogramm. Aber meine Mutter hat mir auch erklärt, wie man es selber ertastet. Und das weiß ja auch kaum jemand. Das ist auch ein bisschen traurig, finde ich, weil das ist eigentlich das Wichtigste, dass du selbst Abtastungen machen kannst. Und da habe ich den am 1. April beim Frühstück, saßen wir so, und dann ich so, hey Hendrik, fühl mal, irgendwas ist da nicht richtig.
Mhm.
Und und ich wusste in dem Moment sofort Bescheid. Und bin dann auch gleich hin und alles.
Und was ging da so in dir vor? Also jetzt festzustellen, hey, mir passiert da gerade oder ich habe da gerade das Gleiche, was meine Mutter auch hat.
Nee, warst du vorbereitet dadurch, dass deine Mutter das hatte? Hattest du so eine leichte Ahnung?
Ja, natürlich.
Okay,
ja.
Alles klar.
Also jetzt hatten mir auch die Ärzte gesagt, dass ich immer gucken muss und auch schon früh gucken muss und alles. Da war ich immer da.
Wie war das in dem Moment? Also es ist ein Schock wahrscheinlich oder war da immer die Hoffnung, ich krieg das nicht? Oder also?
Nee, das war alle, also ich in dem Moment war es eigentlich auch nicht das jetzt auch noch.
Ja.
So, ne? Und das war so der Anfang von so einem Schockzustand. Und ein paar Tage später hat sich das ja auch bestätigt. Und dann habe ich dieses Shooting gemacht, dann bin ich nach Plön gefahren, weil mein Arzt, also der Arzt auf Palliativ, sagte, das dauert noch 2 Wochen, aber mein Arzt, der ein echt guter Spezialist ist, der Dr. Schöneck, hier in Berlin hat gesagt, also ich habe den Zustand meiner Mutter beschrieben, der hat gesagt, 3 Tage.
Mhm.
Und dann, ne, und dann bin ich natürlich am Wochenende sofort hin und ich habe auch die Familie zusammengerufen, so, glaubt unserem Palliativarzt nicht, bitte verabschiedet euch. Und das hatten wir auch. Verabschieden ist eins der wichtigsten Sachen, dass man noch irgendwas gesagt, also was Schönes sagt oder was Wichtiges sagt und das, was einem auch so, so.
Hast du dich von deinen Brüsten verabschiedet?
Nö.
Irgendwie so rituell oder
nee,
so?
Nee, ich kenne das, mit denen, das finde ich total süß, auch wenn die das machen. Also so eine bin ich nicht. Nee, ich bin auch nicht so spirituell und sowas.
Ja, da triffst du bei meiner Frau genau die richtige. Die bringt dir das noch bei, warte mal ab.
Ich habe da auch einen an meiner Seite.
Ah, okay.
Und eine, die noch vergleichende Religionswissenschaften und Folkloren, ja. Bachelor hat.
Okay, alles klar, du hast es auch nicht leicht.
Also nee, so ist das nicht.
Jetzt, ja. Gibt es ja bei, also Frauen ab 50 erst, kriegen dann immer diese Einladung, einmal im Jahr, glaube ich, zur Brustuntersuchung zu gehen, was eine sehr unangenehme, also aus meiner Erfahrung, unangenehme Art ist, weil du ja so, die wird ja dann so gequetscht.
Zwischen
und dann,
so Platten, ne?
Ja, und dann wird geguckt und dann aber auch nochmal hochkant und so weiter. Das wird ja mit 40 noch nicht gemacht oder warst du da und wie jetzt aus deiner Erfahrung, weil du dich ja inzwischen da sehr engagierst und auch auf deiner Homepage Fotos hast, also nicht nur von dir, sondern eben auch von anderen Frauen, macht diese Untersuchung Sinn?
Ja, auf jeden Fall. Die Mammographie ist das ja, die du ansprichst.
Genau, Mammographie kam ich gerade
Die ist eigentlich dafür da, dass sie Vorstufen zeigen kann.
Ja.
Das ist so die Untersuchung, die am meisten so in der Vorstufe zeigen kann. Dann, ich bin mit meinen kleinen Brüsten, wir sind dann glaube ich irgendwie ähnlich unterwegs, war ich nie da.
Mhm.
So, und die Ärzte haben auch gesagt, das bringt nicht viel, weil man kann ja nichts ein, Dings dann, wenn nichts viel
da
ist,
ne?
Sagt,
ja.
Ein bisschen spitze und das ist es dann. Und ich hatte eben sehr gute Sonoärzte. Und das ist,
ganz kurz, Sono ist Sonografie,
ja, genau.
Die Ultraschall-Experten. Und
ja.
Das ist eine Kunst.
Ja,
ist mir hat die Frau, die mir meine Halsschlagadern so gesonot hat, geschaltet, die sagt, 10 Jahre habe sie geübt. Also du sagst völlig zu Recht Spezialisten.
Ja,
es reicht nicht, da so ein Gerät dran zu halten.
Ja, absolut. Und es gibt hier in Berlin so ein paar, von denen man das weiß, dass die sowas auch alles sehen. Und dann gibt es natürlich auch noch die wunderbaren blinden Frauen, das Covering Hands heißen die, glaube ich, die auch ganz viel sehen. Also eben eine Stunde wird man abgetastet, man lernt unfassbar viel dabei. Mhm. Das kann ich nur empfehlen. Also das ist auch, man
blinde
unterstützt
Frauen.
Ja. Blinde Frauen,
weil die einfach so,
weil die guten Tasten haben.
Empfindliche.
Genau.
Ja, weil die, weil der Sinn, der Tastsinn so mehr ausgeprägter ist.
Richtig,
genau.
Mhm. Und die gibt es in den großen Städten in Deutschland, aber die reisen auch rum in die kleinen Praxen, in die Günk-Praxen, sodass die Frauen dann da auch nochmal untersucht werden können.
Mhm.
Super Organisation. Und dann gibt es noch eine App, die kann ich auch sehr empfehlen, die heißt Dear Mama.
Mhm.
Die bringt einen bei, wie man abtastet und wann man abtasten muss, in welchen Abständen, und das macht sie auch nicht nur in Worten, weil es gibt ja oft, weil die weltweit einsetzbar ist, sondern auch in Piktogrammen. Es gibt ja viele Analphabeten.
Ja.
Ne? Also es ist wirklich, das ist auch eine tolle Sache und das kann ich auch jeder Frau empfehlen, das runterzuladen.
Das stellen wir in die Shownotes, das finde ich auch eine richtig gute Idee. Aber bei dir ging es ja noch weiter. Es war ja dann nicht Schluss für dich mit den Brüsten, sondern du hast dir auch noch die Eierstöcke rausnehmen lassen.
Ja.
Ne?
Ich habe mir eben, als das als mir klar war, dass ich eben dieses Gen habe, habe ich mir die Eierstöcke noch rausnehmen lassen, denn die Eierstöcke sind da dann auch gefährdet. Und wenn man Eierstockkrebs diagnostiziert, ist es meistens schon zu spät. Da kann man auch ganz wenig gegen machen, das ist so 50-50 im Endeffekt. Und da bin ich mir jetzt auch noch zu, ja, so...
Jetzt bist du ja mit deinem, du bist ja, also wie stelle ich mir das vor? Jetzt stellst du das am Frühstückstisch fest und dann, okay, dann kommt dieser Tod deiner Mutter und die Beerdigung und so das alles noch und dann ist ja irgendwann dieser Moment, wo du mit deinem Mann zusammensitzt. Und jetzt?
Aber erstmal hatten wir dann, die Frage war, jetzt fiel es mir auch ein, wann hast du festgestellt, wann standst du im Bad oder so. Das war in dem Moment, als ich das erste Mal keine Haare mehr hatte.
Okay.
Als ich ohne Haare und ohne Brüste im Bad stand und dann und da ist plötzlich so auch alles runtergefallen, weil wie gesagt, bis dahin war ich in einem echten Schockzustand. Mhm. Bei der Beerdigung meiner Mutter, das habe ich jetzt erst wieder festgestellt, dass ich in der gleichen Kirche wieder saß, dass ich überhaupt nichts davon weiß mehr. Und wirklich so bis zu dem Zeitpunkt.
Das heißt, keine Haare mehr, Bestrahlung.
Chemo.
Chemo.
Genau. Und also ich stand da wirklich so komplett nackt und so, oh fuck, du bist krank.
Ja, klar.
Und das finde ich auch so wichtig für jede Krebspatientin oder jeden Patienten, der irgendwas hat, irgendwann mal festzustellen und zu akzeptieren, dass man krank ist. Mhm. Denn nur so kannst du dich auch wieder umdrehen und sagen so, guck, also du hast jetzt echt viel Schwächen gewonnen. Mhm. Jetzt musst du mal gucken, wo du neue Stärken gewinnst und du den neuen Horizont finden. Und das war für mich einer der wichtigsten Momente. Also der tiefsten natürlich auch und der wichtigsten Momente. Ja, und
dein Mann, wie hat der darauf reagiert?
Er hat erstmal sich um die Kinder gekümmert. Ne?
Ja.
Also das war auch nochmal, er war immer an meiner Seite, aber er hat erstmal auch die Kinder übernommen, das hatte er bis dahin nicht. Das ist natürlich auch dann eine neue Erfahrung für ihn und also war schon hart. Und als ich dann, um nochmal auf die Amazone zurückzukommen, dann dieses erste Shooting dann danach, das war so ein Monat nach diesem Erkenntnisding im Bad, da habe ich dann das erste Shooting gemacht, richtig so, wie sehe ich jetzt aus?
Hattest du da nicht Angst vor deiner eigenen Courage?
Nö.
Da bist du hinmarschiert, hast dich nackig gemacht.
Ich bin eine Freundin und ich bin auch nicht genannt. Ich komme aus Plön.
Okay, ja. In Plön ist man so.
Nö, wir haben uns alle sowieso nackt gekannt, weil wir in See nachts gesprungen sind.
Genau,
kenne
ich auch.
Das war auch nie irgendwie Thema. Ich sehe das bei meinen Kindern auch, dass es heutzutage anders ist und auch dass so die Gesellschaft so exhibitionistisch ist. Also so
einerseits, andererseits.
Ja, genau.
Und andererseits sehr schamlos.
Ich meine, wir sind super brustfixiert. Ja. Ja, Kinder wünschen sich zur Volljährigkeit, also Mädchen wünschen sich eine Brustvergrößerung. Wir drehen durch, wenn irgendwo der Nippelslip passiert. Also irgendeiner Frau rutscht da mal eben kurz was raus. Das ist eine Riesensensation. Brüste spielen. Ach du, ich glaube, das geht auch bei Privaten. Also die Brust ist ja auf eine Art fetischisiert.
Ja, genau so.
Mit Bedeutung aufgeladen.
So, und das muss ich jetzt einfach mal lernen, weil das kann ich so schlecht beurteilen, weil ich da auch ganz selten mit Frauen drüber rede. Für uns Männer sind Brüste natürlich, ich sage jetzt mal so im weitesten Sinne, als Spielzeug.
Natürlich? Nee,
wir so gelernt, ja, deswegen natürlich.
Und ich glaube, das ist einfach nur ein Kommunikationsproblem heutzutage. Wenn ich mir Männer anhöre und die auf mich zukommen und sagen, Mensch, du bist aber stark und was weiß ich, immer diese blöden Männer, die von ihren Frauen verlangen, da sage ich, du tust deinem Geschlecht Unrecht, weil das sind die Frauen, die um ihre Brüste kämpfen, das sind nicht die Männer.
Aber warum tun die Frauen
weil sie
den Männern zu gefallen?
Das ist das Kommunikationsproblem.
Frage ich euch.
Das ist das Kommunikationsproblem. Die denken, sie würden Männern gefallen. Dann gibt es Männer, die halten sich Frauen als Dekorationsobjekt.
Klar.
Und die müssen dann, weil sie meinen, dass andere Männer das toll finden. Und ich glaube, das ist wirklich nur irgendwo in den Köpfen. Also ich meine, wenn man das mit dem Tierreich mal vergleicht. Im Tierreich gibt es kein einziges Tier, was vor der Geburt irgendwelche Brüste hat. Das heißt, wir sind nicht darauf fixiert, jetzt irgendwo die Besten zu suchen, anhand der Brüste zu selektieren, wie so Kindchenschema und was weiß ich alles. Das stimmt nicht.
Worauf führst du das zurück, wenn du jetzt so auf die Menschheitsgeschichte guckst?
Ja, ich sag das jetzt absichtlich.
Ist das, ne, weil wir, das ist ja ein, wird ja viel diskutiert, dass wir 2000 oder 4000 Jahre im Patriarchat lebten und Frauen waren ja Objekte in dem Sinne, also die waren Ware, wenn zwei Familien eine Allianz schmieden wollten oder mussten, dann wurde die Tochter mit dem Sohn des anderen Hauses verheiratet und. Also Frauen spielten, für Frauen war es wichtig, schön zu sein, würde ich jetzt mal sagen.
Oder ein gutes Dekorationsobjekt zu sein, damit sie mehr als drei Kamele bringen können.
Ja,
also so, ja, ich meine, ich glaube, dass es tatsächlich so in dieser Wertigkeit spielt. Also ich werde teurer, wenn ich große Brüste habe. Mhm. Und das ist genau, das ist falsch in unseren Köpfen.
Das sagt dein Kopf, wie du sagst, in unseren Köpfen.
Ja.
Trotzdem, ich bin so aufgewachsen, Brüste sind wichtig. Das war immer so das erste Zielobjekt, wo man bei seinen Expeditionen zum anderen Geschlecht so andockte. Und natürlich haben auch Frauen gelernt, dass das irgendwie attraktiv ist.
Klar,
Ist auch eine Macht, wenn du es
so und wie hast du das auch emotional, vom Kopf her verstehe ich das, aber emotional geschafft, dich vollwertig zu verstehen.
Weil ich da nie drin steckte. Weil ich da einfach nie drin steckte. Ich war da immer selbstbewusst mit meinem Körper.
Okay.
Bis hin, und das finde ich wirklich ganz bemerkenswert, dass du ja auch sagst, wenn ich jetzt am Strand bin, warum soll ich obenrum was tragen? Da ist ja eh nichts mehr.
Ja.
So. Und auch sehr selbstbewusst, würde ich jetzt mal sagen, am Strand eben oben ohne bist.
Ja.
Und gleichzeitig und auch sagst, die meisten Leute interessiert das gar nicht, ob was ich da und so und die.
Ist das so?
Manche sind schon da.
Man
und das
schon
wird
so
immer, es wird komischerweise auch immer mehr in der letzten Zeit.
Also mehr Frauen, die sich zeigen.
Nein, ich sehe keine Frauen. In den 14 Jahren habe ich, glaube ich, irgendwann mal eine Frau oder so gesehen und eine Kellnerin, die auch so eine große Brust und eine kleine hat und wir waren so happy, uns zu sehen. Und jedes Mal ist das eine ganz tolle Sache. Es gibt Milliarden Frauen mit mindestens einer dieser Narben, mit der Mastektomie-Narbe und keine zeigt sich. Und ich kann dazu sagen, mit einem knappen Oberteil oder mit einem eng anliegenden Oberteil, das ist so unangenehm zu laufen.
Ja.
Also nicht nur visuell, sondern auch eben vom Tragekomfort. Und ich verstehe es echt nicht.
Mhm.
Ich verstehe es nicht, warum die Frauen da immer was drüber tragen müssen. Wollen die irgendwie den Anblick ersparen oder
Das ist das Gelernte.
Ist möglicherweise ein Makel für diese Frauen.
Ja, aber wo hat man denn keinen Makel?
Ja. Also, gute
Frage. Wollen wir mal anfangen?
Wenn du dich am Strand so zeigst, wird irgendwie darauf reagiert oder ist das eher so ein peinliches?
Es kommt erstmal drauf an, wo ich bin.
Ja.
Wenn ich auf Ibiza bin, wo wir sehr gerne auch mal
waren,
da ist wenig eigentlich. Da ist, obwohl das jetzt so ein bisschen umkippt, da werde ich schon in die Gender-Geschichte mit rein und noch eine neue Geschichte teilweise. Also das merkt man auch so, jetzt noch eine.
Was ist Gender-Geschichte?
Also so, das ist dann, dass ich im Prinzip eine Frau bin, die ihren Busen nicht mehr möchte.
So. Ach, okay.
Also das kommt dann auch schon wieder so on the top. Also völlig unverstanden.
Ja.
So. Dann gibt es viele, die am Strand sitzen und so tun, als ob sie ein Selfie machen.
Nein, nicht wahr. Und du bist
doch. Und ich bin dahinter und dann siehst du, einfach sehen wollen. Also was ist das? So.
Das ist ja erstmal nicht verkehrt.
Ich auch nicht. Da habe ich auch überhaupt nichts gegen.
Hat dich mal jemand gefragt, darf ich mir das mal genauer angucken?
Letztens war ich in einem guten Hotel in der Sauna und dann kam eben ein älterer Mann auf mich.
Ja.
Also so, das war im Schwabenland und er hatte so diesen Architektenhaarschnitt.
Also halt.
Und eine Le Corbusier-Brille, ne? So.
Mindestens den Pulli über die Schulter. Aber der war total süß. Und dann stand da so neben und hat gesagt, Sie wissen schon, dass Sie eine starke Frau sind, ne? Ich so, ja, ja, ich war gerade unter dem Eimer mit dem kalten Wasser. Und er so, nee, nee, nee. Und zeigte dann eben so. Und dann, und der sagte eben, immer diese blöden Männer, die immer nur die Frauen mit den aufgepumpten Brüsten. Und ich so, nee. Und wir hatten eine ganz tolle Unterhaltung. Mhm. Also wenn die Leute anfangen zu reden, sind sie toll. Mhm. Dann gibt es Frauen, die mit aufgebauten,
aufgebauten.
Eher nicht die aufgebauten, das ist ja eigentlich Mastektomie, also so korrigierten Brüsten.
Die, also Schönheitsoperation ja, jetzt.
Mhm. Genau, die reagieren hauptsächlich negativ auf mich, weil so nach dem Motto, oh, ich habe mir das jetzt hier angetan
so, und jetzt kommt die
blöde Nuss. So. Ja, tatsächlich. Und dann habe ich ein sehr interessantes Gespräch an so einem Strand gehabt mit einer, die dann gesagt hat, ach Mensch, weißt du, ich musste mir meine Brüste größer machen, weil mein Freund fand das irgendwie schön, jetzt ist der Freund weg und jetzt habe ich diese Dinger. Und die hatte immer im Oberteil gesagt, ja, aber weswegen ziehst du denn jetzt die ganze Zeit ein Oberteil an, wenn du diese tollen Brüste hast?
Ja.
Ich habe Angst, dass jemand meine Narben sieht.
Aha.
Und das fand ich schon sehr speziell.
Aber Entschuldigung, du hast Narben, sie hat auch Narben.
Ja, natürlich. Und deswegen sagte er, du bist echt mutig. So, also so, dass du dann nur die Narben zu zeigen. Aber das ist dann für sie auch vielleicht ein anderer Grund gewesen. Für eine, also Schönheits-OP-Narben sind dann nicht so klasse.
Mhm. Und dann bist du ja, dieses Fotoprojekt war so ein bisschen der Anfang, ja, ne, nach der OP. Seitdem rennst du eigentlich nur noch nackig durch die Gegend.
Das habe ich schon vorher, muss ich auch ehrlich sagen.
Ja gut, es gibt schlechtere Eigenschaften. Nee, ja, also Scham ist eine dir unbekannte Eigenschaft. Wunderbar. Gibt es Menschen, die sagen, jetzt ist aber auch mal gut? Also muss die denn alle behelligen?
Das ist mir, also ehrlich, ich das
hörst
auch,
du wahrscheinlich
ich habe das schon, nee, ich habe das nur öfter schon reingeschrieben.
Ja.
Es tut mir leid, wenn euch das auf den Geist geht oder wie auch immer, aber meine Mission ist einfach, diese Mastektomienarbe als normal zu zeigen, den Leuten reinzudrücken, hey, wenn schon so von diesen Millionen Frauen, Milliarden Frauen oder so, keiner sich zeigt, dann mache ich das und drück euch das rein, wie blöd, damit ihr mehr, mal versteht, das ist normal.
Wie eine Blinddarmnarbe, nur ein bisschen höher. Genau,
richtig.
Ja.
Richtig.
Ja. Und glaubst du, dass wenn es mehr Frauen gibt, so wie dich, dass es dann irgendwann normaler wird?
Ja.
Weil dieses Gespräch in der Sauna mit dem älteren Herrn ist ja ein wunderbares... Ja. Ein wunderbarer Anfang. Mhm. Aber wenn das in 14 Jahren das einzige Mal war, dann ist da, ich würde sagen, noch Gesprächsbedarf.
Absolut, absolut. Es wird immer mehr.
Ja.
Das merkt, also wir reisen sehr, sehr viel, muss ich sagen. Und
also dann, du bist Brustbotschafterin.
Ja, nee, Brust, aber nicht in der, sondern mein Mann und ich lieben es zu reisen.
Okay,
mit dem Auto.
Ach so, okay,
ja, wir fahren
privat.
Richtig so im Sommer so 7800 Kilometer also mit unserem Autochen durch Europa und da sehe ich natürlich auch viel. Und jetzt in der letzten Zeit hat sich das schon echt verändert, also... da sehe ich dann, wie gesagt, jetzt habe ich dieses Jahr schon diese Kellnerin gesehen. Das war total ein toller Moment.
Ja, Anja Kaspari von Radio
Anja,
1,
ja,
früher
Anja
Musikchefin.
Anja hat mein Buch gesehen. Wir haben den gleichen Arzt gehabt.
Ach, okay.
Und sie hatte, als sie da gewartet hatte, hatte sie tatsächlich mein Buch hier
Aber
gesehen.
Die ist ja ähnlich
dein Fotobuch,
radikal,
ja,
ne?
Ja, ja. Und dann hat sie, und dann wurde sie gefragt, so, ja, kennen Sie Uta Melle? Und sie, ja, das Buch habe ich gesehen. Können Sie sich das vorstellen? Ja, klar. Also, ja, und das ist so, ja, es gibt viele Frauen, die jetzt aufgrund nur auf meiner Fotos so gehandelt haben und sehr dankbar sind. Und da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf, muss ich sagen.
Ja, zu Recht.
Auf jeden Fall.
Zu Recht. Weil, ey, Neuland, das ist wirklich Neuland.
Ja. Ich möchte noch mal zurückkommen auf deinen Mann.
Ja.
Ja, also... Der ist ja irgendwie auch besonders, der hat ja auch ein Buch geschrieben, nämlich Die Amazone vom Kollwitzplatz.
Das ist ein Platz in Berlin
und
für alle,
du hast
die
eben erzählt, er hat dich als Amazone, also das ist eigentlich seine Wortschöpfung. Das,
genau.
Wie kam es dazu?
Richtig, ich habe dann ja die ersten Fotos mit Narbe gemacht, also der Engel, der Bowie und so weiter. Und die habe ich ihm dann gegeben und gesagt, so jetzt hast du 2 Wochen Zeit, dich zu entscheiden, so das Veto einzulegen, möchtest du jetzt mit oder ohne, brauche ich die Dinger oder brauche ich sie nicht? Mhm. Und nach einer Woche kam er dann mit einem Bild von der Amazone, also ein gezeichnetes Bild mit Wahrheit, Klarheit, Schönheit da drauf. Und das war halt das Commitment auch, dass ich Sport mache, den Bauch flach halte, weil wenn man sich das überlegt, wenn man oben gar nichts hat und der Bauch ist irgendwie, das, ja, ist schon schwierig. Und er ist nun mal ein Ästhet. Mhm. Und das war dann auch die Geburtsstunde von der Amazone eigentlich, mhm, von der Begrifflichkeit. Mhm. Ja, und dann eben, das war das erste Shooting und dann haben wir das nächste Shooting ein Jahr später dann zusammen auch durchgezogen.
Das seid schon ihr beide hier auf dem Cover.
Das sind
Cover,
schon wir beide.
Ne? Also
Cover
da sieht man Hendrik. Von Esther so, Hase. Mhm. Ja, Esther Hase, große Fotografin.
Ja, 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 große Freundin, große Fotografin.
Ein bisschen hippiesk seid ihr auch. Ne? Das könnte jetzt auch so Yoko Ono an der langen Hals.
Das war auch ihre Idee dabei.
Oder?
Das war ihre Idee. Sie macht ja auch gerne, kannst ja auch gleich noch mal gucken. Sie macht auch gerne die Newton Nudes hat sie nachgemacht, mhm, hier drin und Yoko Ono und Co. Ja, das, und sie ist aber, wie gesagt, auch eine sehr gute Freundin.
Ah. Das heißt aber, dass dein Mann, also das ist ja das Schöne, mhm, eigentlich, dass es ihm nicht um deine Brüste ging, sondern dass es ihm um dir, um dich ging.
Ja, ne? Aber wieso nicht? Ich meine, wenn...
Ja, natürlich, also aber es gibt...
Er konnte es immerhin schon mal trennen.
Ja, nein, aber es gibt ja, glaube ich, nicht immer überall, dass die Partnerschaft dann auch unbedingt hält. Oder?
Also, blöde Frage, trennen sich Männer von Frauen, wenn die ihre Brüste verlieren?
Es ist tatsächlich so, also bei der wenn eine Frau krank wird mit so einer Diagnose, dann gehen ungefähr 30% der Ehen kaputt. Was aber nicht bedeuten muss, dass die Männer sich trennen. Das kann auch bedeuten, dass die Frauen eine Zäsur in ihrem ja, Leben machen, mhm, und sich von den Männern trennen, mhm, und sagen, ey, du hast dich jetzt so doof verhalten und irgendwie brauche ich dich jetzt hier auch gar nicht oder
stehst
wie auch immer.
Im Weg rum,
ja, genau. Und, mhm, und, ne? Und auf der anderen Seite, wenn Männer krank werden, dann gehen 3% der Ehen kaputt.
Ach, mhm.
Ach ja, genau. Aber mhm, das ist auch so ein bisschen Krankenschwester dann, ne? Also das spielt da auch mit rein. Also man darf das nicht überbewerten, weil es verschiedene Hintergründe in dem Ganzen gibt. Aber
bei euch war es ja nur noch speziell, ich sage jetzt mal Frau TV. Es gab es gab im Oktober einen Beitrag, wo ihr zu sehen wart beide, weil die Tatsache, dass du die Eierstöcke entfernt hast, etwas mit dir gemacht hat.
Ja.
Also deine Libido ganz stark beeinflusst hat.
Komplett, also ich muss dazu sagen, wir waren vorher schon ordentlich dabei. Mhm. Wir waren
Bonobos. Bonobos. Das sind diese Affen, die jeden Konflikt mit Sex lösen.
Ja, ja, doch. Genau.
Absolut, ihr habt euch extra gestritten,
so
damit
wichtig,
ihr hinterher. Ja,
das ist
ja,
absolut
ja,
wichtig. Ja.
Vereinigungssex oder nach
Versöhnungssex.
Versöhnungssex, genau.
Ich keine Ahnung, wovon
so
ihr spricht.
Wichtig. Ja. Natürlich hast du eine Ahnung davon.
Ja, meine Frau versucht mich immer zu provozieren, aber ich lasse das abgleiten. Also okay, ihr habt richtig geschnackselt nach allen Regeln der Kunst.
Nee, und dann kommen die Brüste weg und dann kommen ein halbes Jahr später, das hat noch nichts ausgemacht, aber dann die Eierstöcke und ich hatte Scheidenverengung, völlige Austrocknung, da ging gar nichts mehr.
Sind das die Hormone?
Das sind die Hormone.
Ah, okay, alles
ja,
klar.
Und das ist wirklich so ein kleines Mädchen, ungefähr. Und das ging ewig lange und bis ich die so, ach nee, mir, also der Arzt sagte das auch noch so, es könnte passieren. Mhm. Und dann, ja, ja, erzählen Sie mal mir doch nicht. Ne? So,
weil ich bei uns immer dufte.
So,
ja.
Ne? Ja, nee, war dann so. Und das,
aber das ist doch eine Belastung für eine Beziehung.
Das ist eine Mega-Belastung. Und das war auch das Schlimmste in dem ganzen, in der ganzen Geschichte. Das hat ewig gedauert, bis ich mir das eingestanden habe. Und dann nochmal, bis ich ihm das den konnte und dann, bis er das verarbeitet hat und bis man dann irgendwann mal wieder angefangen hat, okay, wie kriegen wir das jetzt hin und wie, und kommt das wieder und dass man dann auch die Entspanntheit hat, dass es dann wieder kann, kommt.
Das und jetzt, und das finde ich
kurz,
das eigentlich,
bei
ja, pass auf, das ist nämlich das eigentliche, worauf ich jetzt auch hinaus wollte, das ist eine Geschichte und ich finde sehr mutig, dass ihr das laut macht, weil du, ihr habt ja auch eine Lösung gefunden dafür. So, die erzählst du hoffentlich gleich. Und was ich aber so schräg finde, sind diese Reaktionen, die dann kamen und eben von Frauen.
Ja.
Und die erzählen wir auch gleich, aber und da habe ich mich wirklich gefragt, macht es einen Unterschied, ob man in Berlin lebt, wo man relativ viele Angebote, liberaler, keine Ahnung, oder wie erklärst du dir das? Und jetzt müssen wir erstmal erzählen, worum es geht.
Ja, also es geht darum, dass wir natürlich dann diese Zeit hatten und ich liebe meinen Mann und natürlich sehe ich, was ihm fehlt und so.
Klar.
Und da habe ich ihm dann auch den Vorschlag unterbreitet, dass er sich Prostituierte suchen kann für eine Zeit und dass wir dann eben gleich mal wieder, auch dann wieder, dass er einfach sich entspannen kann, vielleicht auch, genau. Das habe ich öffentlich gesagt in dem Beitrag und ich habe leider die falsche Formulierung gewählt, muss ich auch sagen, eben von der Straße. Manchmal bin ich halt am Plappern und ich bin auch kein Medienprofi oder sowas. Naja, und dann ging es erstmal mit Zwangsprostitution los. Also die haben, du hast gemerkt, die Frauen haben was gesucht, was ihnen einfach nicht passt und so. Und ich habe mir die ganze Zeit nur gedacht, sag mal, weißt du eigentlich, was dein Mann macht? Also so, wenn du so redest.
Ganz kurz, eine Million Kontakte zwischen Männern und Anbieterinnen meistens käuflicher Liebe pro Tag in Deutschland. Mhm. Wenn wir von ungefähr 40 Millionen Männern ausgehen, kann man sich mit den Mitteln der Wahrscheinlichkeitsrechnung erschließen, dass irgendwer muss da mal hingehen.
Dass da bestimmt viele von den Frauen Männer haben, die auch schon mal unterwegs waren.
Ja,
ja, aber ich, und das Schlimmste in der Beziehung ist doch, wenn man sich belügt oder betrügt. Mhm.
Ja.
So.
Oder wenn sowas Unausgesprochenes rumgeistert.
Genau,
ne? Ihr habt das Thema erstens, das ist schon mal der erste Schritt, angesprochen.
Ja.
Hat ein bisschen gedauert, aber immerhin. Ja. War das für dich eine, ich meine, du machst manchmal einen sehr pragmatischen Eindruck. So, ja gut, dann geht Henrik halt mal einmal um die Häuser und dann ist gut. War das für dich so einfach, das so loszulassen, so hinzunehmen?
Das war total, also als es raus war, war ich so entspannt danach. Mhm. So irgendwie so, okay, so, jetzt fragst du mal in ein paar Monaten nochmal. So nach der Anzahl und bei wie es war und so. Ne? Und
also er hat jetzt nicht permanent Bericht erstattet.
Nee, das musste er auch auf keinen Fall, sondern erstmal habe ich dann, wie gesagt, also wenn ich mal zwischendurch gefragt habe, dann hat er natürlich erzählt und das war für mich natürlich auch interessant. Ich fand das mega interessant.
Klar.
So, und dann, und so kamen wir auch dann wieder zusammen tatsächlich.
Ach komm.
Ja, und bei mir geht das jetzt auch wieder.
Aber ich
Henrik, alles richtig gemacht.
Also das eine ist, dass ich nicht verstanden habe, wie Frauen, eben du sagst ja, die haben nach irgendwas gesucht, darauf so komisch reagieren können, also das so negativ finden.
Ja.
Und das andere, ich finde das ja wahnsinnig, wie sagt man, den anderen auch sehen, auch mit seinen Bedürfnissen sehen und zu sagen, hier, ich sehe, dass du das hast und ich kann es dir gerade nicht geben.
Ja.
Und dann lass uns doch den Weg finden, weil das doch viel, viel schlauer ist, weil es ist eben auch angesprochen als jetzt eine Affäre oder
nach
so.
Fast 30 Jahren.
Nein, aber das ist
so.
Naja, aber mein Mann ist nun auch echt attraktiv, der steht in dem Geschäftsleben, sie steht gut da, da sind irgendwie fünf Mädels, die sagen, hey, und da, der hat seine Angebote gehabt. Also da wollen wir auch überhaupt nicht.
Naja, gut, aber es ist ja ein Unterschied, ob ich mir das jetzt quasi kaufe.
Nee,
ob ich mir
er hatte Affären angeboten.
Ach so, das war auch. Das war auch okay.
Hat er mir auch erzählt.
Das war auch okay in eurem Abkommen.
Nee, no way.
Okay,
no
alles
way.
Klar.
Und das ist genau das Ding, weil da ist ein Gefühl bei.
So.
Egal, also jetzt mal bei meinem Mann, lass mal jetzt davor, aber da gibt es noch eine andere Seite.
Ja.
Und wenn dann da irgendwie ein Loch im Kondom ist oder wie auch immer, weißt du, so. Nee, auch bei diesen, wie heißt das hier, Date-Portalen
Tinder
oder so.
Tinder.
Nee, geht auch nicht. Okay. Also das ist alles Menschen, die halt die Professionalität nicht unterscheiden können, denke ich. So,
Ich finde das jetzt mal so einfach nur nebenbei, aber es ist ja auch ein ganz klares Plädoyer für eine, ich sag mal, erwachsene Prostitution, wo ne, also alles, was mit Kinderprostitution, mit illegal, mit nicht freiwillig, jetzt kommen natürlich wieder Frauenrechtlerinnen und sagen, nichts davon ist freiwillig, es passiert
so
immer
aus. So ein Schwachsinn.
Naja, sorry, aber du merkst ja, was da...
Das ist so pauschal, ja,
aber ihr müsst ja so nicht. Ihr müsst da überlegen, diese, die, das sind, wenn man diese Frauen, die da alle kommentiert haben, immer wenn ich gefragt habe, ja und wie ist das mit Callboys? Mhm. Machen die das auch alle mit Zwang oder so?
Ja.
Oder denkt ihr eventuell, das ist der geilste Job der Welt? Wieso traut ihr nicht Frauen zu, dass die da auch in den geilsten Job der Welt drin sind? Mhm. Weil die Sexualität der Frauen gibt's ja auch durchaus. Und dann denke ich mir alle so, ihr Mädels habt irgendwie keinen Spaß.
Ich denke immer an, wie heißt sie noch, Ilan Stefani?
Ja, Ilan, genau.
Die ja auch, also die ja ganz bewusst eine Weile...
Zwei Jahre. Hat die
als Sexarbeiterin gearbeitet hat und da auch sehr offensiv mit umgeht und eben auch sagt, ich meine, letztendlich gehört das ja auch zum Leben dazu. Und wenn
sie sagt, die traurigsten Männer, die ihr jemals begegnet sind, waren die, die dann hinterher so ein bisschen zusammengesunken auf der Bettkante saßen, sich die Socken angezogen haben und sie hatte Mitleid mit denen. Also sie fühlte sich nicht, also nur in diesem speziellen Fall, ich will es nicht verallgemeinern, aber sie fühlte sich nicht als Opfer, sondern sie dachte, boah, das arme Würstchen.
Ja, natürlich.
Also jetzt gar nicht abwertend, sondern boah, am liebsten würde sie ihn in den Arm nehmen und ein bisschen streicheln.
Es hat doch überhaupt nichts damit zu tun, was sie tun, sondern wie die beiden drauf sind.
Ja, also natürlich, klar.
Da finde ich gerade, also nicht das hat nichts damit zu tun, wer jetzt die Leistung im Prinzip erbringt. Mhm. Nee, ja.
Ich coache ja. Mhm. Und ich habe mal eine Frage, die würde ich dir jetzt auch gerne stellen. Wozu war es gut?
Wozu war das Ganze gut? Das war ja so ungefähr ein Jahr lang, die ganze Phase.
Ich meine jetzt nicht nur das, worüber wir eben gesprochen haben, sondern tatsächlich diese Diagnose. Wenn du jetzt so zurückguckst.
Also ich muss sagen, erstmal dafür, dass ich meine Aufgabe gefunden habe. Mhm. Also die ich wirklich, also das ist mein Sinn. Das ist so, das mache ich seit 14 Jahren.
Mhm.
Und
aufklären.
Da bin ich echt gut drin und das ist so, ja, ich bin auch wieder auf den Boden der Tatsachen gekommen. Ich glaube, Henrik auch so ein bisschen. Mhm. Also es hat uns beide so wieder so,
geerdet.
Geerdet. Und ich denke immer, für irgendwas ist gut. Und das ist auf jeden Fall das. Und ich bin auf jeden Fall, also so, ich genieße jeden Tag. Das Leben ist so geil. Mm. Das kann ich auch durchaus sagen.
Also du machst wirklich keinen besonders niedergeschlagenen Eindruck. Das kann man nicht sagen.
Ja.
Hattest du professionelle Hilfe? Hattest du psychologische Begleitung, die dich da so ein bisschen
Nicht wirklich.
Alles also, in dir drin.
Ja, also ich war immer schon irgendein Sonnenschein. Das hatte ich zwischendurch. Ich hatte eben Angst, das verloren zu haben.
Mm.
So, und deswegen waren mir die Shootings so wichtig. Und das habe ich halt mit diesem Foto von dem Engel gleich gefunden. Also so, ist noch da, wie geil. Wenn man das nämlich vergleicht mal mit anderen Fotos von davor, also kurz vor meinem Geburtstag, wo ich dann so perfekt und schick und so bin, dann ist das so... Ja, okay, auch schön. Also, perfekt. Aber das ist irgendwie, da ist mehr drin.
Authentisch.
Ja, und da ist auch mehr Schönheit drin. Also so mehr inneres Ding und Sonnenschein, sag ich immer dazu.
Mhm. So, jetzt nochmal zur Amazone. Die Frage, die ich vor ungefähr 2,5 Stunden gestellt habe, möchte ich jetzt dann doch nochmal kurz...
Die habe ich schon beantwortet. Mein Mann hat das...
Ja, der hat das erfunden, das ist schon klar.
Ja.
Aber das ist ja so eine Art... Leitbild
oder
Idol oder Vorbild oder Archetyp. Die Amazonen waren jetzt keine netten Frauen in dem Sinne. Das waren Kriegerinnen. Die waren untereinander, waren sie verschwestert, haben zusammengehalten, ja, wie nix. Mhm. Das kann man jetzt, wenn man sich die Kommentare auf dich anhört.
Aber das waren Frauen, das waren oft, also die ein paar, die gesagt haben, sie haben Brustkrebs, muss man auch ehrlich sagen.
So, und das ist schon eine Schwesterschaft. Was macht dieses Amazonenbild mit dir, mit deiner Selbstwahrnehmung? Vielleicht auch, gehst du Frauen gegenüber anders ran?
Stärke. Einfach nur Stärke.
Also das Amazone ist Stärke.
Es ist für mich eine Stärke, die eben, ja, also hier in dem Kriegerischen zu sehen ist. Und bei mir ist der Krieg einfach wirklich die Kommunikation in Sachen Brustkrebs und Offenheit und ja, also offener Krieg habe ich, den offenen Krieg habe ich erklärt gegen.
Es gibt ja noch eine andere, Deutung der Amazonen, dass das eigentlich ursprünglich Priesterinnen waren von Artemis. Artemis ist ja die Göttin der Jagd, also die eben auch die Kinder und die Familie unter Schutz stellt. Und in dem Moment, wo sich dann die Religionen bildeten, da und plötzlich diese alten Tempel auch bedroht waren, da wurden die Priesterinnen zu Kämpferinnen, um den Tempel, also im Prinzip die Weiblichkeit zu beschützen.
Ja.
Und das finde ich irgendwie ganz schön, weil das hat so mehrere Aspekte. Das ist jetzt nicht nur das
Priesterin.
Es war tatsächlich, also so dieses erste Shooting, das Amazonen-Shooting, das war ja 2010, wo ich noch 19 Frauen dazu gewinnen konnte. Das war, stand für mich, also da war dieser Volk, Amazonenvolk-Gedanke, das ist ein Tribe. Die einen sitzen am Feuer und können halt das besser, die anderen gehen voran und so weiter. Genau das wollte ich auch darstellen und ich glaube, das ist auch so gelungen. Und das war total schön, weil die Frauen, ich habe die damals, 2009, da gab es ja noch nicht wirklich Facebook, also es war in den Anfangsschuhen und dann habe ich über Brigitte.de dann diese Frauen gefunden. Meine und die so, oh, was soll ich? Die wurden noch nie fotografiert. Und die sind dann aus ganz Deutschland gekommen, kannten sich nicht untereinander, kamen so ganz gedruckt rein. Und ich ziehe mich aber nicht aus, ich nehme meine Perücke nicht ab und so. Und eine halbe Stunde später waren die alle nackt.
Super.
Ja. Also das ist einfach nur ein bisschen Sekt und dann einmal zeigen die Eier. Wie dann,
aber ich glaube, das schafft ja auch Gemeinschaft.
So, die einmal eine Narbe zu zeigen, das sage ich ja immer, wie ein anderer Mensch mit dieser Narbe umgeht und rumrennt. Und das ist so diese Gemeinsamkeit und das ist halt dieser Tribe-Gedanke auch.
Hat eine bereut von den 19?
Null.
Hat die hinterher gesagt, oh Gott, was soll ich
Die waren also teilweise dafür.
Das ist ja Empowerment auch.
Ja, und das sind zwei Tage gewesen, das hat war lebensverändernd, würde ich eher sagen. Ja, tatsächlich. Er hat mehr gemacht als eine Einjahrestherapie. Also die haben teilweise ihre Leben total umgestellt danach. Zwei davon haben die zweite Brust abgenommen auch, um auch ein bisschen hier
wieder ins Gleichgewicht zu kommen.
Ja, genau. Nicht nur ins Gleichgewicht, sondern auch, wie heißt das? Wenn zwei Seiten gleich sind. Um diese Symmetrie herzustellen, das ist ja auch immer noch so ein Faktor.
Es gibt arrogante Kunstmenschen, die sagen, Symmetrie ist die Ordnungsvorstellung der Doofen. Ja, weil es einfach so einfach ist. Ein bisschen stören ist gar nicht schlecht, aber gut.
Ich kann das total nachvollziehen. Ich glaube, ich würde auch, wenn ich so eine Diagnose hätte, würde ich auch sagen, komm, beide weg.
Ja.
Weil also das ist so sicher, mit einer rumzulaufen und aufbauen, würde ich glaube ich auch nicht. Ich weiß, wir haben eine Freundin, die auch Brustkrebs hatte oder diese Diagnose hatte und dann völlig irritiert war, als der Arzt dann sagte, naja, und dann reden wir nochmal, wie wir das dann wieder aufbauen. Und sie hat dann auch gesagt, für wen?
Ja.
Mit wem wollen sie dann reden? Und war irgendwie schockiert und dachte dann so, können wir jetzt erstmal das
heilen?
Genau.
Das aber ist Moment, genau das.
Warum hat der Arzt das gesagt? Weil er immer an dieser Stelle von den Patientinnen gefragt wird.
Nee, weil er wissen will, soll ich was stehen lassen? Das ist genau die Nummer. Also mein Arzt wusste, dass ich mit der Frage völlig überfordert bin und deswegen hat er da auch noch nicht weiter gefragt. Aber er wusste auch, dass ich erstmal heilen lasse. Und das ist genau das, wofür ich 100% plädiere. Erstmal machen. Erstmal völlig außen vor lassen. Man kann immer noch 2 Jahre später aufbauen, wenn der Körper vielleicht geheilt ist oder so. Aber bitte doch erstmal komplett heil machen. Denn das, ich meine, das Leben ist einfach das Allerwichtigste. Und natürlich gibt es Ärzte, die gleich die Anschlussbehandlung machen. Es gibt sogar Ärzte, die machen das vor der Chemo, um irgendwie, ich weiß nicht, wie die das machen, so irgendwie so ein bisschen was rein oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das mega, mega dumm, weil das, also ich in der Chemo, ich hatte die, die Mastektomie und dann war die Chemo und bei jedem Einlauf ist die eine Seite auch immer wieder aufgeplatzt, obwohl das ja nur eine ganz einfache Narbe war. Ne? Ja. Also das ist nicht wirklich gesund, das Zeug, es soll ja auch helfen. Also, ne?
Was macht dir Mut?
Och, da gibt es einfach, oh, was macht mir noch Mut? Also ich bin eigentlich schon echt so ganz cool auf dem mutigen Weg.
Aber wenn du so ins Leben guckst, vorhin hast du auch gesagt, das Leben ist so schön.
Ja.
So, was macht dir Mut so im täglichen?
Immer alles. Also ich sehe so viel. Ich sehe einfach so viel. Jetzt, wie gesagt, mein Vater ist ja verstorben und auf der Beerdigung, da kam da hat die Beerdigungsrednerin was vom Schmetterling erzählt mit den lahmen Flügeln und so. Und 5 Minuten später fliegt da ein fetter Schmetterling übers Kopf. Das sind Sachen, die mich beeindrucken und die absoluten Mut machen. Also so, wo ich weiß, so, okay, es ist alles gut. Ne? Ja. Und deswegen kann ich da überhaupt nicht sagen, so das oder das oder das, sondern jeden Tag passiert, glaube ich, irgendwas, was so einem, okay.
Ja. Schön, ja.
Mir macht ja Hendrik Mut, muss ich mal sagen.
Ja, da musst du ihn mal treffen.
Nee, weil der nämlich zeigt, dass die Männer nicht die Männer sind, sondern es gibt Hendrik und Hajo und Karl und Olaf und ich weiß nicht wen alles.
Und da gibt es noch so viele mehr.
So, genau. Ja. Und wenn die Chance haben, sich zu beweisen, dann tun sie es manchmal sogar.
Und wie gesagt, ich mache ja diese Arbeit seit 14 Jahren und jeder kriegt meine Telefonnummer, der sie haben will, weil diese Entscheidungen sind ja so kurz,
ja, klar.
Dann ist irgendwie, da steht man da und so, ey, was mache ich jetzt? Tante Ute anrufen. So ungefähr. Und da waren in den 14 Jahren 2 Männer, die mich angerufen haben, verzweifelt, jeweils mit dem gleichen Problem. Die Frau hatte eben einen Aufbau gemacht und eine Kapselfibrose. Eben, das ist eben dieses Problem, was da entstehen kann. Und dann sagen, also beide haben dasselbe gesagt, das fand ich total süß. Meine Frau ist nicht mehr meine Frau, weil die hat jeden Tag Schmerzen. Und das ist einfach, ich wie kriege ich die da überzeugt, dass sie die Dinger wieder abmacht, damit sie keine Schmerzen mehr hatten. Das habe ich dann erzählt denen jeweils. Und die haben tatsächlich auch danach angerufen und gesagt, so jetzt ist alles wieder gut. Meine Frau hat keine Schmerzen mehr. Wir sind nur noch happy unterwegs. Es ist alles schön. Und ich glaube, ja, ne? Das ist der Weg.
Der Amazone vom Kollwitzplatz. Ja. Ganz herzlichen Dank, liebe Uta Melle. Das war im wahrsten Sinne des Wortes ein Mutmach-Podcast.
Ja, auf jeden Fall. Ich danke dir auch sehr.
Sehr gerne und danke für die Einladung.
Immer wieder gern.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm. Folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Ein Podcast von Funke.